Ja, liebe Geschwister, lange, dass ich hier vorne stehen darf. Ich freue mich auch wieder mal in Real was weitergeben zu dürfen. Und mein Gebet ist einfach jedes Mal, dass nicht ich rede, sondern dass Gott spricht. Und alles das, was jetzt nicht übereinstimmt mit dem, was er eigentlich meint, das soll er ganz schnell wieder wegnehmen. Dass er das gar nicht hört am besten. Wir machen weiter mit dem Epheser 5. Heute 1 bis 14. Und ich möchte diesen Teil nochmal einbetten in den gesamten Epheserbrief, weil ein Hauptthema vom Epheserbrief ist die Herrlichkeit Gottes, die Doxa Gottes, wo ich auch schon mal drüber gesprochen habe, eben damals noch über Skype oder wie das war. Die Herrlichkeit Gottes, diese Ehre Gottes, diese Verherrlichung Gottes, das kommt immer wieder im Epheserbrief. Das fängt schon an im ersten Kapitel 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der in der Himmelswelt vorhanden ist. Und in den nächsten 14 Versen kommt es dreimal zum Preise seiner Herrlichkeit. Dass wir die Sohnschaft haben zum Preise seiner Herrlichkeit. Dass wir das Erbe haben zum Preise seiner Herrlichkeit. Dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist zum Preise seiner Herrlichkeit. Und dann geht er weiter, auch noch im ersten Kapitel, betet der Paulus, dass wir als Kinder Gottes die Herrlichkeit erkennen, die Gott uns in Jesus Christus bestimmt hat. Dass wir als Kinder Gottes eben auch verherrlicht werden oder verherrlicht sind. Und dass wir das erkennen dürfen. Im zweiten Kapitel geht es auch nochmal um die Herrlichkeit Gottes, und zwar da, wo es um den Tempel geht. Der erklärte Paulus, Juden und Christen kommen zusammen, werden zu einem Leib gemacht und Jesus baut sie zu einem Tempel auf, zur Behausung Gottes im Geist. Und was geschieht im Tempel Gottes? Gott wird verherrlicht. Also auch da wieder dieses Thema, Gott wirkt, damit er verherrlicht wird. Im dritten Kapitel, das Gebet von dem Paulus, wo ich dann auch predigen durfte, geht es ja auch wieder darum, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes erkennen können, die Liebe Gottes in ihrer ganzen Dimension, dass wir die Liebe von Jesus erkennen können, die Erkenntnis übersteigt, damit wir eben erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes, damit er in der Gemeinde und durch uns verherrlicht werde. Also auch immer wieder Verherrlichung Gottes. Und dann in Kapitel 4 fängt er an, was heißt es jetzt, wenn wir entsprechend dieser Berufung leben? Da führt der Paulus dann verschiedene Beispiel auf, der Karl hat uns letztes Mal einige davon ausgelegt. Und Vers 5 geht es weiter damit, dass er eben verschiedene Beispiele bringt. Wie heißt es für uns, wenn wir so leben, dass wir Gott verherrlichen? Was dürfen wir tun, was sollen wir besser nicht tun? Und diese ganzen verschiedenen Punkte sind eigentlich zusammengefasst in diesem Kapitel 5, 1 bis 14, zweimal. Einmal im ersten, zweiten Vers, wo es heißt, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Und dann in Vers 8 nochmal, dass wir als Kinder des Lichts leben sollen. Und in dieser Beschreibung Nachahmer Gottes oder Kinder des Lichts ist eigentlich alles enthalten. Es ist so eine Zusammenfassung von den verschiedenen Verhaltensmaßregeln, die Paulus uns da schreibt. Ich möchte das jetzt mal vorlesen. Also Kapitel 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott großen Gefallen hatte. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind, das ist eine Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich von Christus und Gott haben wird. Lasst euch von niemand einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Habt also nichts mit ihnen zu tun. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. lebt nun auch als Kinder des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Deshalb fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Also, wie gesagt, für mich ist das Seiden- und Nachahmer Gottes ist eigentlich die Zusammenfassung. Da kann man sich ganz vieles drunter in einen Begriff bringen. Seiden- und Nachahmer Gottes. Mich hat es auch erinnert, in 3. Mose 14, 11, Vers 44, da sagt Gott: Ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig. Seid heilig. Matthäus 5, 48 sagt Jesus: Ihr aber sollt vollkommen sein. Also wir sollen Nachahmer Gottes sein, wir sollen heilig sein, wir sollen vollkommen sein. Das sind schon gewaltige Ansprüche, die Gott da an uns hat. Da kann uns schon bange werden. Und das sind so die Ansprüche, die Anforderungen, die eben die Religion an uns stellt. Du musst das tun, du musst gut sein, du musst vollkommen sein, damit du weiterkommst. Im Hinduismus oder Buddhismus, alles, was du jetzt schlecht machst, das wird im nächsten Leben, was ihr meint, gibt es, musst du dann wieder dafür gerade stehen. Und erst wenn du ein vollkommener Mensch bist, dann bist du erlöst, nochmal Mensch werden zu müssen. Im Islam muss man auch gehorchen all den Geboten, damit dann die Waage gut ist, damit man dann nicht in die Hölle kommt, sondern ins Paradies kommt. Auch in Naturreligion ist es so, dass man eben die Götter gut stellen muss, indem man sich gut verhält. Und auch in der christlichen Religion ist es so. Und oft sind wir noch in dieser christlichen Religion befangen, dass er meint, wir müssen Gott irgendwo zufriedenstellen. Wir müssen jetzt was Gutes tun, damit er uns mag und damit wir auch wirklich in den Himmel kommen. Ich erlebe das immer wieder auch im Altenheim mit den alten Menschen. Sie sind so gefangen in dieser christlichen Religiosität. Ich muss es gut machen, damit ich bei Gott angesehen bin. Das ist, wenn wir das so hören, seid Nachahmer Gottes, seid heilig, seid vollkommen. Eine große Forderung an uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch hier Zusagen dazu. Jeder Einspruch Gottes hat auch einen Zuspruch. Hier im Epheser 5, 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist der Zuspruch, ihr seid geliebte Kinder. Oder was heißt, ihr sollt heilig sein? Heilig bin ich, der Herr, ihr sollt heilig sein, der euch heiligt. Ihr sollt heilig sein, aber Gott sagt gleichzeitig, ich heilige euch. Also es ist nicht nur Anforderung, sondern ein großer Zuspruch. Ihr aber sollt vollkommen sein, sagt Jesus, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also weil der Vater vollkommen ist, kann auch ich vollkommen sein. Das ist das, was Jesus sagt, das sage nicht ich. Weil, so wie euer Vater vollkommen ist, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann könnt auch ihr vollkommen sein. Und so eben auch hier, Nachahmer Gottes. Ich möchte mir jetzt wirklich diese ganzen Verse, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf das Nachahmer Gottes, weil es ist viel zu viel anderes sonst. Gott erschuf den Menschen zu seinem Ebenbild. In gleicher Herrlichkeit sind wir geschaffen worden wie Gott. Aber wir wissen alles, und der Paulus schreibt es in Römer 3, durch die Sünde haben wir die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott hatten. Weil wir uns von Gott abgewandt haben, sind wir nicht mehr herrlich. Leben wir nicht mehr wie Gott. Wir sind nicht mehr Gottes Ebenbild. Wenn wir uns anschauen, wenn wir in die Welt hineinschauen. Das ist, weil wir uns eben von Gott abgesondert haben. Weil die Sünde in unser Leben gekommen ist. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Aber, sagte Paulus auch im Römer 3, durch die Gnade sind wir erlöst zur Herrlichkeit. Der Vater hat Jesus geschickt auf die Erde, damit er das wieder ins Lot bringt. Durch Gnade, durch als Geschenk, dürfen wir wieder zu dieser Herrlichkeit zurückkommen. Und wenn wir eben diesen Schritt zu Jesus machen, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihn annehmen, wie es im Johannes 1 heißt, dann gibt er uns die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Nicht nur irgendwelche Kinder, sondern geliebte Kinder. Und als solche geliebten Kinder fängt uns eben Weg uns eben mit an in die Herrlichkeit. Und das ist eben dieses Nachahmersein. Also wir sind aufgerufen, Nachahmer Gottes zu sein, damit wir wieder diese Herrlichkeit Gottes wieder annehmen können. Damit Gott sich durch uns wieder verherrlichen kann. Wie kommen wir jetzt eben dahin zu dieser Herrlichkeit? Als Nachahmer. Wie können wir Gott gleich werden? Ich habe mir einfach mal so überlegt, wie wird das eigentlich bei Menschen? Kinder und auch Erwachsene, die lernen eigentlich durch ein Vorbild. Wenn wir ein Vorbild haben, dann lernen wir so. Wenn die Kinder und Eltern sagen, also pass gut auf, du musst immer lieb sein und du musst gehorchen und du darfst nicht unordentlich mit den Sachen umgehen. Sie können stundenlang reden, aber das Kind hört weniger, sondern er schaut, wie machen das meine Eltern. Und wenn die Eltern unordentlich umgehen mit den Sachen, dann wird das Kind sicher auch unordentlich umgehen. Wenn die Eltern liebevoll miteinander umgehen, dann wird das Kind sicher auch lernen, liebevoll umzugehen. Wenn Streit ist im Haus, dann hilft alles Reden nicht, du darfst nicht streiten. Das Kind wird es genauso machen. Einfach weil es ein Vorbild hat. Wir lernen an Vorbildern. Eben ein Bild, was vor uns steht, als Beispiel. Und etwas anderes, so, was beim Lernen wichtig ist, es gibt so drei Lernschritte. Einmal zuschauen, also wenn jetzt ein Schreiner anfängt, ein junger Mann anfängt, Schreiner zu werden, dann geht er in Betrieb und dann schaut er einfach erstmal zu, wie macht der Meister das. Dann hat er so eine Idee davon, aber das hat er noch nicht gelernt. Und dann sagt der Meister so, und jetzt gebe ich dir das Holzstück und jetzt gehst du mal damit an die Maschine und ich bin dabei und wenn irgendwas falsch läuft, ich stell die Maschine rechtzeitig aus, bevor du deinen Finger verlierst. Und unter Anleitung kann der Lehrling das lernen. Aber eben der Meister ist dabei. Der dritte Schritt ist dann, irgendwann sagt der Meister, wenn er einen Eindruck hat, jetzt kann er es, so und jetzt machst du es alleine, du kannst es. Also so ist es ein Lernen in Stufen. Zuschauen und Anleitung machen, selber machen. Und noch was Wichtiges beim Lernen, das ist auch was Wissenschaftliches, auch irgendwo hat jemand vorhin gesagt, nicht alle Wissenschaft ist richtig, aber ich glaube, das ist richtig. Die Lernpsychologie sagt, beim Hören, also wenn es geht ums Lernen, beim Hören behält man 20%. 20% von dem, was ich höre, behalte ich mir. Also wenn ein Kind in der Schule sitzt, der Lehrer erzählt eine Stunde lang, 20% davon weiß es der Schüler vielleicht noch. Wenn er das auch sieht, wenn der Lehrer was macht, also nur sehen, machen 30%. Sehen und hören zusammen sind schon 50%. Und wenn man sieht und hört und darüber spricht, dann sind schon 70%. Also wenn man jetzt in der Klasse zusammen ist und das wird dann auch besprochen, was man jetzt eigentlich diesen Unterrichtsstoff, wenn der Schüler dann seine Fragen stellen kann oder andere Ideen hat, dann ist man im Gespräch und danach hat er schon 70% gelernt. Was optimal ist, wenn er sieht und hört, darüber redet und selber tut, wenn er selber aktiv wird, dann sagt die Lernpsychologie, 90% Lerneffekt hat er dann. Das ist das optimale Lernen. Und ich glaube, das können wir jetzt ruhig auch auf dieses Beispiel anwenden. Wie werden wir Nachahmer Gottes? Jesus hat ja eben damit, er wollte ja seine Jünger eben auch dahin führen, er hat sich deswegen Jünger berufen. Jünger, das waren damals Schüler. Aber eben damals, im Alten Testament lesen wir schon Prophetenschüler, oder eben jetzt bei Jesus die Jünger. Das war nicht so ein Unterricht, wie wir eben uns jetzt vorstellen, wie wir es erlebt haben. Eben man sitzt in der Klasse und der Lehrer redet und dann geht man nach Hause. Ihr sitzt jetzt hier und hört und dann geht er nach Hause. Sondern es ist ein Zusammenleben. Die Prophetenschüler haben mit den Propheten zusammengelebt. Jesus hat mit den Jüngern zusammengelebt, 3 Jahre. Sie haben das Leben geteilt. Und das war die Möglichkeit, dass die Jünger eben selber so werden konnten. Und Jesus hat genau das selber gemacht, das Vorbild zu sein. Er hat Lernschritte mit den Jüngern gemacht und er hat ein optimales Lernprogramm mit ihnen durchgeführt. Eben, sie haben gesehen, sie haben gehört, sie haben darüber gesprochen mit Jesus und sie haben dann selber angefangen zu tun. So ist es eben jetzt für uns auch heute. Wenn wir Nachahmer Gottes sein wollen, dann können wir das anwenden. Einmal Vorbild, einmal Jesus als Vorbild, er hat hier auf der Erde gelebt. Deswegen gebe ich dir, Arthur, ganz recht, es ist immer wieder gut, in der Bibel auch die Evangelien zu lesen, auch immer wieder mal, weil das sehen wir, Jesus. Wir lesen von ihm, aber wir können uns das auch so vorstellen. Es ist gut, wenn man sich das auch so im geistigen Auge vorstellt, was Jesus getan hat, wie er eben jetzt mit den Menschen umgegangen ist, dass wir die Situationen so wirklich so vors Auge stellen. Dann können wir das sehen, dann haben wir schon 50% verstanden. Und wenn wir dann noch mit Geschwistern drüber reden oder mit Jesus drüber reden, dann haben wir noch mehr verstanden. Aber eben Jesus ist das Vorbild für uns. Wenn wir sein Leben anschauen, etwas als erstes, was wir von ihm lesen, ist, dass er gehorsam war. Also er war im Tempel als 12-Jähriger und dann ist er nach Hause gegangen mit den Eltern und war ihnen gehorsam, steht da. Also Jesus ist ein Vorbild, ihm gehorsam zu sein. Dann ließ er sich taufen, dann hat er eben angefangen zu verkündigen, kehrt um, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Und das hat er verkündigt durch Reden, aber auch durch Tun. Er hat gezeigt, was ist eigentlich das Himmelreich Gottes. Er hat geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat gesagt, hier seht ihr, was Himmelreich Gottes bedeutet. Und Jesus hat gezeigt, wie er absolut in der Abhängigkeit vom Vater war. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, außer das, was der Vater mir sagt. Absolut ausgerichtet auf den Vater. Und schlussendlich eben hat er sich in Liebe hingegeben. Dass wir das als Vorbild nehmen, wenn wir das so Jesus uns wirklich vergegenwärtigen, dann können wir dahin wachsen. Eben, dass wir diese Lernschritte mit ihm machen. Dass wir schauen, wie ist Jesus mit den Jüngern umgegangen. Er hat zum Beispiel, hat er ihnen gesagt, als da 4.000, 5.000 Leute zusammen waren und Hunger hatten, hat er den Jüngern gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sie konnten es nicht, aber eigentlich hat er gesagt, ihr solltet es schon können, aber macht ihr jetzt. Und weil sie es nicht konnten, hat er es ihnen halt nochmal gezeigt. Oder er hat sie ausgeschickt zu 12 und dann zu 70, geht hin in die Dörfer und verkündet jetzt, das Reich der Himmel, Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Und lehrt sie und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf und zeigt so, was das Himmelreich ist. Und hat sie weggeschickt und dann sind sie zurückgekommen, dann hat er sie wieder um sich gesammelt und hat mit ihnen darüber gesprochen. Was habt ihr getan? Wie ging's? Sie waren ganz begeistert und dann hat er ihnen aber gesagt, braucht nicht nur begeistert sein, weil jetzt euch die Dämonen untertan sind, sondern seid eigentlich begeistert, weil ihr Kinder Gottes seid. Aber er hat eben mit ihnen das so zusammen angeschaut. Und daneben zum Schluss, was hat er gesagt? Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Also dann hat er gesagt, so und jetzt seid ihr dran, jetzt macht ihr das. Und eben so, dass wir einfach das für uns auch so nehmen. Wir schauen an, wie hat es Jesus gemacht. Und wir können eben jetzt im Hauskreis zum Beispiel darüber reden. Hier können wir leider nicht darüber reden. Tut mir immer leid, eigentlich würde ich viel lieber reden, als im Gespräch sein, als nur hier vorne zu dozieren. Aber im Hauskreis oder wenn man sich trifft, kann man darüber sprechen. Wie verstehe ich das und wie kann ich das anwenden? Das ist wichtig, dass man einfach darüber ins Gespräch kommt, miteinander, aber eben natürlich auch mit Jesus selber. Dass ich da, wo ich merke, das verstehe ich nicht oder da komme ich nicht mit, dass ich da ins Gespräch mit Jesus gehe. Und er möchte mir ja weiterhelfen. Er wird mir sagen. Und er sagt ja, meine Jünger hören meine Stimme. Also wenn ich wirklich hören will, dann höre ich auch seine Stimme. Ich kann auch darum bitten, lass mich hören, wie ein Jünger hört. Öffne mir die Ohren dafür. Und es ist ganz wichtig, dass wir da eben jetzt nicht einfach das nur mal gehört haben, sondern dass wir da im Gespräch mit Jesus sind. Dass er uns zeigt, was ist der nächste Schritt, wo ich da gehen kann. Was möchtest du als nächstes von mir haben? Und dann eben, dass wir das eben wirklich dann die Schritte auch tun. Eben, das ist eigentlich das optimale Lernen, wenn ich nicht nur sehe und höre und darüber spreche, sondern dann anfange zu tun. Und da gibt es natürlich dann geht es ans Eingemachte, sage ich mal. Wenn wir dann wirklich das anfangen zu tun, zu leben wie Jesus. Einmal wird es Schwierigkeiten geben, weil unsere Umwelt uns zum Teil nicht mehr versteht. Dann ist die Frage, möchten wir trotzdem weitergehen? Und wir sind natürlich mit unserem eigenen Fleisch, kommen wir in Konflikt, also mit unserem eigenen inneren Leben, was noch das, der alte Mensch ist, der wird sich immer wieder sträuben dagegen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und da sind wir in einer Auseinandersetzung, aber je größer die Liebe ist, die ich habe, desto einfacher wird es sein. Eben deswegen heißt es ja, als geliebte Kinder. Wenn ich in dieser Liebesbeziehung mit Jesus oder mit dem Vater lebe, dann ist es eigentlich selbstverständlich. Und das ist mein tiefer Wunsch, ich möchte auch so werden. Dann ist es nicht mehr nur noch eine Forderung, sondern es ist wirklich, so wie Jesus will ich auch sein. Sein Leben möchte ich auch in mir haben. Ich möchte auch dahin kommen. Jetzt nicht wegen mir, aber einfach, ich möchte mir eins werden mit Jesus. Und je tiefer dieser Wunsch in uns ist, je tiefer diese Beziehung mit dem Vater ist, desto einfacher geht es auch, meine ich, sein Nachfolger zu sein, sein Nachahmer zu sein. Wir dürfen uns nicht einfach nur von diesem Anspruch erdrücken lassen, sondern wir müssen immer tiefer hineinkommen in dieses Geliebtsein, dieses Kindsein annehmen, so wie der Vater absolut abhängig vom Vater uns zu machen. Jesus hat nichts gekonnt und er sagt auch zu uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dass wir wirklich so in diese Haltung kommen, in dieses Verhältnis zu Jesus. Alles kommt von ihm. Und er wird uns dann auch helfen in den verschiedenen Punkten, die eben jetzt, wie Paulus da auch schreibt, eben sexuelle Unmoral, das glaube ich, betrifft uns jetzt hoffentlich weniger. Dummes Geschwätz, derbe Späße, benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Wenn mein Herz erfüllt ist von der Liebe Gottes, dann werde ich danken wollen. Dann werde ich mich nicht so sehr beklagen wollen, sondern werde ich wirklich danken wollen. Dann muss ich mir das nicht erst sagen, du musst jetzt danken. Sondern dann sehe ich einfach die Liebe Gottes, dann entsteht der Dank ganz von alleine. Dann muss ich da nicht mich anstrengen dafür. Oder eben auch, alles Unanständige eben. Es geht einfach gegen mein Inneres, denn wenn ich mit Jesus zusammenlebe, das geht einfach nicht mehr. Was hier noch anspricht, ist die Habgier. Vielen Dank, Peter, dass du das vorhin gesagt hast. Scheint in unserer Gemeinde zum Glück auch kein großes Problem sein. Aber oft ist ja schon das Geld wichtig für uns, dass wir sicher sein wollen. Wir haben genug auf dem Konto und manchmal vielleicht sagt Gott uns auch, gib noch mehr als den Zehnten. Wie dem einen jungen Mann, der zu mir gekommen ist, ich möchte dir nachfolgen, was muss ich tun? Verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Das hat Jesus dem Jünger gesagt oder diesem jungen Mann gesagt, weil er gemerkt hat, der hängt am Geld. Jesus hat es nicht allen Menschen gesagt. Wir müssen nicht alle alles verkaufen. Aber bestimmten Menschen sagt Jesus, da hängt dein Herz dran, du liebst es mehr als mich, also tu es weg. Und so kann auch Jesus mir sagen, gib noch mehr, als du bis jetzt gegeben hast. Häng nicht am Geld, sondern häng dich an mich. Und wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, nach meiner Gerechtigkeit, dann gibt der Vater dir alles, was du brauchst. An Essen, an Trinken, an Kleidung, an Wohnung. Er sorgt für dich. Und ich glaube, da können wir immer noch mehr lernen, auch wirklich so, dass wir unser Geld ganz ihm geben. Und wenn es irgendwo eine Not ist, wenn wir von einer Not hören, dass wir dann uns bewegen lassen, auch über das, was wir sonst geben, nochmal zu geben, indem wir den Wunsch im Herzen verspüren von Gott her. Arthur, du bist immer ein sehr gutes Beispiel für mich, Vorbild, wie du gibst. Ja, du gibst viel. Ja, wenn wir so leben eben, dann bringen wir jede Frucht von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und das ist eben das, was dann Gott verherrlicht, wenn wir so leben. Dann verherrlichen wir Gott dadurch. Dann merken das auch andere Menschen. Und das ist eben, was er haben möchte. Dass wir durch unser Leben in der Gemeinde, aber auch als Einzelne, dass wir ihn verherrlichen. Und eben er hat uns alles gegeben. Jesus ist uns vorausgegangen. Eben im Vers 2. Lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Wenn wir dahin kommen, dass wir eben unser Leben wirklich hingeben, wie Jesus getan hat, dann sind wir vollkommene Nachahmer. Und eben dieses Leben hingeben, das kann ganz verschiedene Arten sein, eben einmal das Geld, aber sicher nicht nur das Geld, auch einfach meinen Willen, dass ich den immer wieder Gott hingebe. Bestimm du meinen Willen, bestimm du meine Wünsche, bestimm du meine Antriebe, mein Inneren. Und lass nichts zu, was da nicht reinpasst. So wie es der David auch im Psalm 139 betet, am Schluss dann heißt es, erkenne mein Herz, prüfe mich, erforsche mich und schaue, ob ein Weg der Mühsal da ist, ein Weg, der mich wegbringt von dir und leite mich auf den richtigen Weg. Also ich bete auch immer wieder, Herr, zeig mir, wenn irgendwo jetzt in meinem Leben was ist, was nicht auf deinem Weg ist, prüf du mich und zeig mir es durch deinen Heiligen Geist. Sprich zu meinem Gewissen. Ich möchte nicht auf dem falschen Weg sein, aber vielleicht erkenne ich es gar nicht. Aber sprich bitte zu mir. Ich möchte wirklich auf deinem Weg gehen, möchte mein ganzes Leben dir geben. Auch wenn ich dadurch vielleicht bei anderen Menschen anstoße. Ich möchte in der Wahrheit leben. Und ich habe jetzt gerade, gestern kam das in schweizerischen Nachrichten, dass in Winterthur sollte so eine Veranstaltung stattfinden, Marsch fürs Leben, also für die ungeborenen Kinder. Und dann gab es großen Widerstand von Lebensrechtlern. Die haben in die Briefkästen von den umliegenden Wohnungen haben sie so Briefe eingeworfen, also jetzt von denen, die eben für Abtreibung sind, dass es eben da jetzt so ganz schlimme Leute sind, ich weiß nicht mehr, Fundamentalisten und Antisemiten und weiß was alles. Und das müsste man verhindern, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und es wurde dann tatsächlich verboten, das zu tun, diese Veranstaltung. Also die Stadt hat es nicht geschützt. Und ich glaube einfach, je mehr wir uns wirklich dazu stellen, dass wir die Wahrheit verkünden, desto mehr werden auch wir Widerstand kriegen. Aber Jesus hat uns das schon vorher gesagt. Wer mit ihm geht, der wird Widerstand haben. Aber wenn meine Liebe zu ihm so groß ist, dann werden wir auch solche Widerstände nichts machen. Dann werde ich ihm nachfolgen. Und so wie Jesus eben, ich gebe mein Leben für ihn, ich gebe mein Ansehen für ihn, ich gebe vielleicht auch mein Wohlbefinden für ihn, aber ich möchte sein Kind sein, sein geliebtes Kind, ich möchte sein Nachahmer sein, ich möchte so werden wie er. Und dadurch verherrliche ich ihn. Das ist das, was ich jetzt so als kurzes mal aus diesem Text rausgenommen habe. Wie gesagt, man könnte noch lange darüber reden, aber die Zeit ist knapp dafür und ich meine, dass wir im Moment ruhig sind. Dass hier Gott fragt, prüfe mein Herz, prüfe meine Gedanken, zeig mir, wo ich noch nicht mich hingegeben habe, was du noch möchtest, was ist mein nächster Schritt. Fangt an, Schritte zu gehen, sehen, hören, darüber sprechen, anfangen, Schritte zu gehen. Und Jesus geht mit. Und wenn wir dann wieder mal fallen, er richtet uns wieder auf. Wir müssen nicht vollkommen sein aufs Mal. Aber wichtig ist, dass wir uns auf den Weg machen. Dass wir uns von ihm den nächsten Schritt zeigen lassen. Und dann gehen. Sind wir mal still und dass Gott zu uns sprechen kann. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du dein Leben als Opfer hingegeben hast, damit wir dieses Vorrecht haben, Erben zu sein und in die Herrlichkeit die wir am Anfang hatten, wieder zurückzukommen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du unser Vorbild bist, dass du hier gelebt hast als Mensch auf der Erde, dass du mit den Jüngern zusammengelebt hast und ja, dass das alles berichtet ist, nicht nur deine Worte, sondern auch alle deine Werke. Herr, und so gibst du uns die Möglichkeit, dir nachzufolgen. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns auch jetzt hilft auf unserem Weg. Und Herr Jesus, wenn wir dich anschauen mit aufgedecktem Angesicht, dann werden wir in dein Antlitz verwandelt. Dann werden wir so, wie du bist. Und das ist unser oder mein tiefer Wunsch, so zu werden, wie du bist, Herr Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist, dass du daran wirkst. Danke, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, dass wir uns miteinander auch bestärken dürfen darin, unterstützen können. Herr, und so lass dieses Wort hier, das du uns gegeben hast in diesem Brief, lass es uns zur Hilfe sein, zur Anregung sein, auf diesem Weg mit dir weiterzugehen. Amen.